Und für unseren nächsten Talk möchte ich hier den Michael Stehmann ankündigen, der heute mal über ein sehr wichtiges Thema reden wird, und zwar Datenschutz im Vereinsumfeld. The stage is yours.
Ach, danke schön. Jo. Ich höre mich selber, also werdet ihr mich auch noch hören. Okay. Datenschutz im Verein ist das Thema und das war, sagen wir mal, nicht mein Wunschvortrag, aber der Vortrag wurde gewünscht. Zuerst, wie sich das gehört, erzähle ich mal, was erzählt wird. Ein paar Worte zu meiner Person, dann geht es um die Datenschutzgrundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz. Dann werden ein paar Grundsätze vorgestellt. Es wird über Verantwortung gesprochen und wer verantwortlich ist. Wir werden uns dann, das ist ja der erste Schritt einer Datenverarbeitung, mit der Datenerhebung befassen. Und dann werden wir uns mit den Pflichten der Verantwortlichen oder des Verantwortlichen und den Rechten der Betroffenen befassen. Und kommen wir dann irgendwann mal tatsächlich zum Ende. Fangen wir also an zur Person. Also ich bin Rechtsanwalt und habe auch promoviert und bin verdammt lang, über ein Vierteljahrhundert, tatsächlich als selbstständiger Rechtsanwalt tätig. Vorher war ich halt angestellter Rechtsanwalt. Hab dann so auf meine alten Tage noch mal ein Studium der Cybersecurity an der Uni Bonn aufgenommen. Bin in verschiedenen Dingen Mitglied des Legal Networks der FSFE, bin im Projektmanagement-Komitee des Apache Open Office Projektes, aber heute, und das ist auch eine kleine Premiere, trage ich mal mit Beamer Class vor und nicht mit Impress, bin auch Mitglied der Apache Software Foundation und außerdem des Vereins Freie Softwarefreunde e.V. So, die Rechtsgrundlagen. Da gibt es also eine Verordnung der EU aus dem Jahre 2016. Und da geht es um den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Und außerdem gibt es noch das Bundesdatenschutzgesetz, was bei Juristen sofort die Frage aufwirft, in welchem Verhältnis stehen denn diese Vorschriften. Und das ist aber netterweise geregelt vom Gesetzgeber. Der deutsche Gesetzgeber hat gesagt, dass das Bundesdatenschutzgesetz sozusagen hinter der europäischen Verordnung zurücktritt, wenn diese unmittelbar gilt. Und das meiste in dieser Verordnung gilt unmittelbar. Der sachliche Anwendungsbereich sind personenbezogene Daten, und zwar personenbezogene Daten natürlicher Personen. Juristen unterscheiden zwischen natürlichen Personen und moralischen Personen. Moralische Personen sind das, was wir juristische Personen nennen, also zum Beispiel Aktiengesellschaften, eingetragene Vereine und Körperschaften des öffentlichen Rechts und was es da alles noch an juristischen Personen gibt. Aber hier geht es eben nur um personenbezogene Daten natürlicher Personen, und das ist auch schon die große Einschränkung. Man darf also, ich sag mal, über Aktiengesellschaften jegliche Daten sammeln und verarbeiten. Das ist dann auch tatsächlich in der DSGVO so legal definiert. Das heißt, im Gesetz steht drin, welche Daten betroffen sind. Und das sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare oder identifizierte natürliche Person bezieht. Das heißt, fiktive Personen fallen da nicht runter. Es gibt auch noch besondere Kategorien personenbezogener Daten, die dann eben als besonders sensibel angesehen werden. Und da ist grundsätzlich die Verarbeitung untersagt, mit Ausnahmen natürlich. Das kann man alles nachlesen. Da unten stehen dann jeweils die Artikel. wenn man sich ernsthaft damit befasst, sollte man tatsächlich sowohl die DSGVO, davon gibt es auch eine deutsche Fassung, als auch die das Bundesdatenschutzgesetz zumindest einmal gelesen haben. Verstehen ist dann wieder eine andere Geschichte, aber nun ja. Rechtsgrundlagen. Bei der DSGVO, dann gibt es natürlich die Juristen, sagen persönlicher Anwendungsbereich, aber räumlicher Anwendungsbereich. Bei der DSGVO ist es die Europäische Union plus gewisse Territorien, in denen das Recht der Mitgliedstaaten gilt. Also beispielsweise Überseegebiete. Und natürlich ist das Bundesdatenschutzgesetz anwendbar in der Bundesrepublik Deutschland, was beim räumlichen Anwendungsbereich auch zu sagen ist, es kommt nicht darauf an, wo der Server steht, sondern auf den Ort, wo eben die Daten erhoben und verarbeitet werden. Also ein Verein, der hier in Deutschland ansässig ist, fällt unter die beiden rechtlichen Regelwerke, ohne dass es darauf ankommt, dass der Server vielleicht in Russland oder in Nordamerika rumsteht. Umgekehrt, ein Verein in Belgien, der in Belgien ansässig ist, wo auch die Verwaltung des Vereins in Belgien ist, der fällt nicht unter das Bundesdatenschutzgesetz, aber sehr wohl unter die europäische Verordnung. Persönlicher Anwendungsbereich, also wer ist sozusagen betroffen? Also die Regeln gelten grundsätzlich für alle natürlichen und juristischen Personen. Die müssen sich sozusagen an die Regeln dieses Gesetzes halten. Auch Gesellschaften und andere Personenvereinigungen des privaten Rechtes. Das bedeutet, grundsätzlich sind auch alle Vereine betroffen. Seien sie eingetragen und damit juristische Personen oder seien sie eben nicht eingetragen und damit eine andere Personenvereinigung des privaten Rechts. Grundsätzlich gilt es eben auch für alle Vereine. Ja, die Grundsätze für die Erarbeitung personenbezogener Daten. Die werden in Artikel 5 Absatz 1 der DSGVO schön aufgefasst. Da geht es um die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung. Es geht darum, dass die Verarbeitung nach Treu und Glauben zu geschehen hat. Und es geht um Transparenz. Ein wichtiger Grundsatz ist auch die Zweckbindung. Daten dürfen grundsätzlich nur für den Zweck verarbeitet werden, für den sie erhoben werden. Da lernen wir auch eine Ausnahme kennen. Es sollten möglichst wenig Daten erhoben werden, also nicht mehr als erforderlich. Das ist der Grundsatz der Datenminimierung. Dann die erhobenen Daten sollten richtig sein. Auch ein wichtiger Gesichtspunkt. Dann wird dort Speicherbegrenzung genannt. Dabei bezieht es sich auf die zeitliche Begrenzung der Speicherung. Das heißt, es ist sowas vorzusehen wie Löschfristen, nicht? Und dann haben wir noch die Integrität und Vertraulichkeit. Und das ist ein Problem oder ein Gesichtspunkt, der hier wahrscheinlich euch allen am nächsten steht, nämlich Datensicherheit. Sowohl, dass keine Daten abfließen, Vertraulichkeit, als auch, dass die Daten so, wie sie richtig erhoben wurden, auch sozusagen so verbleiben und insbesondere auch nicht plötzlich die Daten weg sind. Soll ja vorkommen. Oder sie sind nicht weg, aber verschlüsselt. Wäre auch nicht so gut. Wir haben eine wichtige Ausnahme von der Zweckbindung. Nämlich dann, wenn man die Daten braucht, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche. Natürlich wiederum mit der Ausnahme von der Ausnahme, sofern nicht die Interessen der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen auch klar. Im Zweifelsfall, wenn es tatsächlich um die Geltendmachung, Ausübung, Verteidigung zivilrechtlicher Ansprüche geht, überwiegt das Interesse dessen, der die Daten erhoben hat. Also, ich darf die personenbezogenen Daten, die ich von einer Person erhoben habe, legal erhoben habe, rechtmäßig erhoben habe, die darf ich eben auch dazu benutzen, um mich gegen diese Person zu verteidigen oder auch gegen diese Person Ansprüche geltend zu machen. Dann kommen wir mal zu den Verantwortlichen. Wer ist eigentlich verantwortlich für den Datenschutz? Grundsätzlich ist es die juristische Person oder die Personenvereinigung, aber die wird natürlich vertreten. Und sowohl bei den eingetragenen als auch bei den nicht eingetragenen Vereinen wäre dann der satzungsgemäße Vereinsvorstand für die Einhaltung des Datenschutzes verantwortlich, wobei das dann der Vorstand im Sinne des Paragraphen 26 des bürgerlichen Gesetzbuches ist. Der muss nicht sozusagen mit dem vereinsinternen Gremiumvorstand identisch sein. Beispielsweise die Freien Softwarefreunde, die ich angesprochen habe, da ist der Vorsitzende der gesetzliche Vertreter des Vereins. Aber natürlich sitzen im Vorstand auch noch ein Stellvertreter und ein Kassierer oder eine Kassiererin oder eine Stellvertreterin. Und da ist es dann so, dass der arme Vorsitzende sozusagen für die Einhaltung des Datenschutzes der Verantwortliche ist. Und ja, es ist übrigens dann auch unerheblich, ob der Verein ins Vereinsregister eingetragen ist oder ob es um einen nicht rechtsfähigen Verein geht. Denn die sind nach dem deutschen bürgerlichen Gesetzbuch gleichgestellt. Dann gibt es Datenschutzbeauftragte. Wird jeder schon mal was von gehört haben. Und die gibt es eben nicht nur für öffentliche Institutionen, also Behörden beispielsweise, sondern eben auch für Private. Und der ist immer dann zu benennen, wenn in der Regel mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Dabei kommt es nicht auf den Beschäftigungsumfang an. Also auch jemand, der nur einmal die Woche kommt, zählt damit. Aber es gibt eine Ausnahme, die vielleicht für die meisten Vereine nicht zum Tragen kommt, nämlich bei einem besonderen Gefährdungspotenzial für die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen. Und hier wären zum Beispiel Selbsthilfegruppen ein, sagen wir mal, plastisches Beispiel. Also eine Selbsthilfegruppe, die eben als Verein organisiert ist, die bräuchte tatsächlich einen Datenschutzbeauftragten, weil die Daten, die dort erhoben werden, auch dass man da Mitglied in dieser Selbsthilfegruppe ist, haben ein gewisses Gefährdungspotenzial für die Persönlichkeitsrechte. Ansonsten, wenn mit der Datenverarbeitung in einem, ich sag mal, Anführungszeichen normalen Verein so 2-3 Leute beschäftigt sind, braucht es keinen Datenschutzbeauftragten. Was übrigens man sagen muss, ein Datenschutzbeauftragter ist durchaus nicht völlig sinnlos. Man kann auch dann, wenn man keinen Datenschutzbeauftragten braucht, ruhig einen bestellen. Denn das ist dann, wie soll ich das sagen, ein sinnvoller Ratgeber, sag ich mal. Wenn man einen Datenschutzbeauftragten bestellen muss oder einen Datenschutzbeauftragten bestellen will, dann ist die Frage, wen wählen wir dazu aus? Und dann gibt's einmal die Sache, dass es keinen Interessenkonflikt geben soll. Also der Vorsitzende des Vereins kann sich nicht selbst zum Datenschutzbeauftragten bestellen. Eigentlich auch selbstverständlich. Wenn man einen mehrköpfigen Vorstand hat, sollte man auch möglichst kein Mitglied aus diesem Vorstand doch zum Datenschutzbeauftragten bestellen. Und ein Datenschutzbeauftragter sollte auch gewisse Fachkenntnisse haben. Einmal im Datenschutzrecht, aber es sind auch durchaus technische Kenntnisse nützlich. Die Aufgaben sind dann in Artikel 39 der DSGVO und in Paragraph 7 des Bundesdatenschutzgesetzes näher umschrieben. Man muss sagen, der Datenschutzbeauftragte ist einmal eine Ansprechperson für Behörden und auch Betroffene, und er ist Berater der Verantwortlichen. Deshalb sind auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der Aufsichtsbehörde zu melden, und damit auch Betroffene sich beim Datenschutzbeauftragten melden können, sind sie auch zu veröffentlichen. Wobei bei der Veröffentlichung, nicht bei der Meldung an die Behörden, aber bei der Veröffentlichung muss der Datenschutzbeauftragte nicht namentlich benannt werden. Es reicht also, wenn seine E-Mail-Adresse bekannt gibt. Gegeben wird. Ja. So. Datensparsamkeit. Ja, das Gebot haben wir ja schon gesehen. Artikel 5, 25 DSGVO und Paragraph 71 BSDG. Aber wenn zum Beispiel der Verein, was ist denn nun? Sekunde. Kleine Unterbrechung. Das werden wir schon wieder hinkriegen. Ich könnte es natürlich auch so weitererzählen, aber das machen wir nicht. Ja, ich habe schon. Moment. Wieso? Ah. Das war ein Wackler. Das war nicht mein Computer. Es wackelte die Verbindung. Ah, ja, jetzt gehen wir wieder in den Präsentationsmodus. Ah, jetzt können alle was sehen, ja. Also wenn ich zum Beispiel jemanden verklagen will, beispielsweise der Verein sagt, okay, wir haben eine Beitragssatzung und nach der Beitragssatzung müssen die Mitglieder so und so viel Jahresbeitrag bezahlen. Und ein Mitglied ist da beharrlich säumig und der Verein will dann dieses Mitglied auf den Beitrag verklagen vor dem Zivilgericht. Dann muss er nach der Zivilprozessordnung den Namen angeben, natürlich auch den Vornamen. Stand oder Gewerbe steht in der Zivilprozessordnung so drin. Das ist wohl eher, das kann man sich eher noch schenken. Aber man muss natürlich auch den Wohnort angeben, denn das Gericht braucht ja eine sogenannte ladungsfähige Anschrift, wo es dann die Klage mit einer entsprechenden Verfügung auch zustellen kann. Und dann gibt's natürlich Fälle, ich sag mal, da wohnt in Köln-Nippes in einem Haus der Jupp Schmitz, dann der Jupp Schmitz Senior und der Jupp Schmitz Großvater. Dann wäre es natürlich ganz gut, wenn dann auch so das Geburtsdatum bekannt wäre, damit der Gerichtsvollzieher am Ende weiß, in welcher Wohnung er denn gerade mal vollstrecken soll, nicht? Es gibt natürlich auch Namen aus anderen Kulturen, die sehr, sehr häufig sind. Und da könnte es zum Beispiel auch eine Rolle spielen, der Geburtsort. Ne? Also einfach zur Identifizierung der Person. Aber in der Regel sind Namen, Vornamen und Wohnort für die zivilrechtliche Klage aussichtsreich. Aber ich meine, wenn man die Daten erfasst, weil man sozusagen ein Mitglied verklagen können will, dann sollte man alle Daten erheben. Das war dieses Mal der Rechner. Also kein Wackler. Spenderdaten. Natürlich darf man auch die Spenderdaten erheben. Das ist eine zulässige Datenerhebung. Ist ja auch klar, man muss den Spendern ja zum Beispiel bei gemeinnützigen Vereinen ja auch eine Spendenquittung eine Spendenbescheinigung ausstellen können, damit die damit auch zum Finanzamt gehen können und sagen, hier, habe ich gespendet, bitte steuerlich berücksichtigen. Ob man, natürlich, wenn der Spender sagt, ich will keine solche Spendenbescheinigung, könnte man dann auch auf die Datenerhebung verzichten und sollte das vielleicht auch. Bleiben wir bei den Pflichten. Also, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gemacht hat, ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten anzulegen. Das ist sehr, sehr umfangreich. Das wird auf Papier oder elektronisch geführt und eigentlich erst ab 250 Mitarbeiter. Welcher Verein, über den wir hier reden, hat 250 Mitarbeiter? Ich meine, die meisten, die hier Interesse haben, werden keinen Verein gründen wollen oder Verantwortliche in einem Verein sein, der mehr als 250 Mitarbeiter hat. Wir sind ja schließlich nicht der ADAC oder sowas. Aber es gibt eben eine wichtige Ausnahme, wenn nämlich diese Verarbeitungstätigkeit nicht nur gelegentlich erfolgt. Und diese Ausnahme trifft sozusagen auf die meisten Vereine einfach zu. Ne? Denn die heben die Daten und verarbeiten die ja nicht nur gelegentlich, sondern die gucken monatlich danach, ob die Leute ihren Beitrag bezahlt haben oder dergleiches. Sodass, und selbst wenn sie es nur einmal im Jahr machen, wäre das ja mehr als nur gelegentlich. Also in der Regel ist ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Wie das aussieht, kann man dann auch in der DSGVO wunderbar nachlesen. Nämlich Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des Datenschutzbeauftragten, okay, geschenkt. Der Zweck der Verarbeitung, Mitgliederverwaltung wäre da zum Beispiel ein zulässiger Zweck. Die Kategorien betroffener Personen und die Kategorien personenbezogener Daten, dann muss ich eben sagen, wir erheben hier Daten über die Mitglieder. Und welche Daten erhoben werden, kann man da auch dann reinschreiben. Wenn möglich, soll man auch die vorgesehenen Löschungsfristen hineinschreiben. Und wenn möglich, auch allgemeine Beschreibungen der technischen und organisatorischen Maßnahmen, wie man nämlich die Daten schützen will. Dazu kommen wir auch gleich nochmal, dass eben auch diese Datenschutzgrundverordnung da gewisse Anforderungen stellt. Ich greife immer ein bisschen vor. Komm dann gleich wieder. Dann gibt es als Pflicht die Rechenschaftspflicht, nämlich über die Einhaltung der Grundsätze, die ich eben genannt habe. Ne? Dann muss man auch Rechenschaft legen können. Was man dann als Verein tunlicher oder als Verantwortlicher im Verein tunlicherweise macht, ist, dass man alle Personen im Verein, die auf personenbezogene Daten zugreifen können, schriftlich auf die Vertraulichkeit verpflichtet, dass man das ihnen was vorlegt, wo drin steht, was sie zu beachten haben und dass sie dann unterschreiben, dass sie das auch zur Kenntnis genommen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich kann man fragen, ja, ist alles wunderbar. Ich habe einen Verein in einem Dorf, wo jeder jeden kennt und das seit 4 Generationen und wo vielleicht auch, die Leute irgendwie entweder verwandt oder verschwägert sind. Aber das ist ja nicht der typische Verein. Ein Verein in einer Großstadt, der kann nicht davon ausgehen, dass jeder die Daten des anderen sowieso schon kennt, nicht? Und deshalb Vertraulichkeit. Aufbewahrungs- und Löschungsfristen. Ja, man muss einerseits darauf achten, dass die Daten aufbewahrt werden, denn sonst wird ja die Datensammlung unrichtig. Also wenn irgendwie ein Mitglied plötzlich verloren geht in der Datei, das wäre dann auch unrichtig. Man muss aber andererseits auch Löschungsregeln vorsehen, denn ob einer vor 30 Jahren aus dem Verein ausgetreten ist, hat keinen mehr zu interessieren. Und das ist so geregelt, dass man sagt, dass Daten nur so lange gespeichert werden dürfen, wie sie zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn man so Löschungsregelungen formuliert, sollte man vor allem auf die steuerlichen Aufbewahrungsfristen achten. Und das können schon mal mehr als 10 Jahre sein. Ja, dem Löschen entspricht sozusagen der Löschungspflicht des Vereins, entspricht auf der anderen Seite das Recht auf Vergessenwerden der betroffenen Person. Ne? Wobei das unverzüglich heißt unter Juristen ohne schuldhaftes Zögern. Was aber bedeutet, ich darf zumindest so lange aufbewahren, wie ich aufbewahren muss. Nämlich solange ich aufbewahren muss, habe ich nicht die Verpflichtung zu löschen. Und der Verantwortliche, im Zweifelsfall der Vorsitzende oder der Vorstand, hat dafür zu sorgen, oder auch die Vorsitzende, hat dafür zu sorgen, dass personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden. Beispiel, klassisches Beispiel ist das Ausscheiden eines Mitglieds, dann noch die steuerlichen Aufbewahrungsfristen drauf und dann muss aber gelöscht werden. Auch vom Recht auf Vergessenwerden gibt es wieder die Ausnahme, nämlich soweit die Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Klar, solange ich die Person verklage, darf ich die Daten natürlich aufbewahren oder die Person mich verklagt. Bei steuerlich gebotener Aufbewahrung kann man auch Folgendes machen, dass man sagt, wir löschen die Daten zwar nicht, weil wir die ja noch für das Finanzamt brauchen, aber wir sperren sie, sodass nur noch ganz wenige Personen, die nämlich mit dem Finanzamt zu tun haben, darauf zugreifen können und nicht mehr sozusagen alle, die da im Verein mit der Datenbearbeitung befasst sind. Sperren statt Löschen ist dann sozusagen das mildere Mittel. Informationspflichten. Also wenn so ein Verein ein neues Mitglied aufnimmt, ne, dann kriegt es nicht nur ein Handshake vom Vorsitzenden oder der Vorsitzenden, sondern es ist über alle durch den Verein zukünftig durchzuführenden Datenverarbeitungen zu informieren. Dann ist natürlich gut, wenn man schon mal dieses Verarbeitungsverzeichnis hat, dann weiß man wenigstens, worüber man das Mitglied da informieren muss. Auch das ist in der DSGVO geregelt. Umgekehrt kann die Person mal fragen, hey, welche personenbezogenen Daten über mich werden denn hier überhaupt verarbeitet? Und werden überhaupt personenbezogene Daten von mir verarbeitet? Zum Beispiel noch. Und wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, dann hat die betroffene Person eben auch das Recht, Auskunft über diese personenbezogenen Daten zu verlangen und auch noch weitere Informationen. Das ist dann in Artikel 15 Absatz 1 der DSGVO geregelt. So. Wie das im Einzelnen ausgestaltet ist, also ihm ist eine Kopie der Person, die da Auskunft verlangt, ist eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung zu stellen. Auch in elektronischer Form, wenn die Anfrage nämlich elektronisch kommt. Und dann sind sie in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern die Person nicht sagt, ich hätte es gern schwarz auf weiß auf Papier. Allerdings muss der Verantwortliche, wenn so ein Antrag elektronisch kommt, erstmal prüfen, ist das eigentlich die Person, die da den Antrag stellt? Oder macht das einer für seinen Nachbarn? Oder fragt die Ehefrau mal, ob der Mann vielleicht in einem Skatclub Mitglied ist oder sowas. Ne? Also, ja? Also man muss also es ist ganz wichtig, auch da die Identität festzustellen, und das ist manchmal nicht ganz einfach. Ich sag mal klar, unter uns, wenn da natürlich eine Mail kommt, die signiert ist und wo ich die Signatur überprüfen kann und sage, das ist die Signatur, die kenne ich vom XY. Okay, dann muss ich mir nicht Gedanken machen, ob der Key vielleicht von der Ehefrau entwendet wurde und die zufällig auch noch die Passphrase dafür kennt. Umgekehrt, Ehemann gilt das Gleiche. Ja, also, ne? Wie schon gesagt, die Daten, die erhoben und verarbeitet werden, müssen richtig sein. Und wenn sie nicht richtig sind und die betroffene Person beispielsweise durch die Auskunft erfahren hat, da stehen Daten drin, die sind nicht richtig oder sie sind nicht mehr richtig, weil sie zum Beispiel umgezogen ist, dann kann sie natürlich die Berichtigung dieser Daten verlangen. Macht eigentlich auch Sinn. Und wenn die Daten unvollständig sein sollten, dann darf sie auch natürlich sagen, bitte vervollständigt das. Also tragt bitte meine Adresse ein oder tragt meine E-Mail-Adresse ein. All dieses Recht hat die Person. Jetzt kommen wir zum Thema, da seid ihr die Fachleute, nämlich die Sicherheit der Verarbeitung. Es sind geeignete und angemessene Maßnahmen zu treffen, so drückt sich der Gesetzgeber auf. Man würde das vielleicht mit Stand der Technik übersetzen. Und zwar ein Stand der Technik, der dann auch angemessen ist. Ja? Es gibt natürlich immer Maßnahmen, die schaffen noch mehr Sicherheit, aber irgendwo ist dann natürlich auch, ich sag mal, der Aufwand nicht mehr zu verantworten. Also Berücksichtigung des Stands der Technik, aber auch der Implementierungskosten, ne? All das muss berücksichtigt werden. Natürlich auf der anderen Seite auch Art, Umfang und Umstände und der Zweck der Verarbeitung sowie die unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schweren des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen. All das ist zu berücksichtigen, und dazu kann man ein sogenanntes IT-Sicherheitskonzept erstellen, welches dann aber nicht erstellt werden sollte und weggelegt werden soll, gut in den, was weiß ich, Tresor eingeschlossen, sondern man sollte das auch mal regelmäßig hervorholen und gucken, ist das noch up to date, ist das noch aktuell, sind die Maßnahmen, die man da getroffen hat, auch tatsächlich wirksam, und dann, wenn es sich herausstellt, dass das tunlich ist, sollte man die auch bei Bedarf überarbeiten. Ein paar Einzelheiten zur Sicherheit der Verarbeitung. Eine Einzelheit, die der Gesetzgeber auch oder der Verordnungsgeber auf der europäischen Ebene ausdrücklich genannt hat, ist die Verschlüsselung. Man sollte sich also überlegen, sollten Daten verschlüsselt werden? Ich weiß, dass das mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, aber prüfen sollte man es auf jeden Fall. Und dann hat man für die Fähigkeit zu sorgen, und das ist ja sozusagen allgemeine IT-Sicherheit, nämlich für die Vertraulichkeit, die Integrität, aber auch für die Verfügbarkeit und die Belastbarkeit der Systeme zu sorgen. Ja? Also der Verordnungsgeber auf europäischer Ebene geht davon aus, dass man seine Systeme sicher führt. Und zwar in Bezug auf alle Ziele, was so bei IT-Sicherheit an Zielen genannt wird. Dann gibt es noch eine interessante Fähigkeit, nämlich die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen beim physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen. Ich habe hier so in gewissen Kreisen, kriegt man dann immer gesagt, kein Backup, kein Mitleid. Und auch der Verordnungsgeber hat da kein Mitleid, der sagt, dafür musst du sorgen. Wobei man mal unter uns sagen muss, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die Datenschutzbehörden hätten viel damit zu tun, wenn sie jedem Verein in Deutschland da mal überprüfen wollten. Ne? Aber wenn es Beschwerden gibt, dann kann das eben passieren und dann sollte man nicht nackt dastehen, ja? Nachdem wir die Sicherheit der Verarbeitung haben, es gibt ein interessantes Recht, das spielt für Vereine wahrscheinlich weniger eine Rolle, aber die Daten müssen sozusagen übertragbar sein. Das heißt, wenn einer den Verein wechselt und sagt, ja okay, Fußballverein X erhebt die Daten und Fußballverein Y erhebt dieselben Daten und ich möchte gerne von dem einen Verein zum anderen wechseln, dann sollte es möglich sein, diese Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format sozusagen der Person zu geben oder diese Daten auch dem anderen Verantwortlichen, nämlich des Folgevereins, dann zu übermitteln. Und der Verein ist sogar verpflichtet, die Daten direkt an die andere Stelle zu übermitteln, falls dies technisch machbar ist. Wenn natürlich der andere Verein sagt, wir haben noch hier die Mitgliederkartei auf Papier, dann geht das natürlich nicht. Aber das ist natürlich auch so, da geht's mehr so um soziale Netzwerke, ne? Wo ich gerne ja mein Profil mitnehme, wenn ich das Netzwerk wechsle. Ist ein interessantes Recht für Vereine wahrscheinlich, wenn man mal, ich sag mal, von Sportvereinen oder dergleichen absieht, nicht so relevant. Aber hier im Bereich könnte ich mir das vorstellen, wenn ich zum Beispiel umziehe und dann sozusagen von einem Hackerspace zu dem anderen wechsle und ich natürlich im neuen Hackerspace auch gerne sozusagen meinen finanziellen Beitrag zum Unterhalt leisten möchte, dann wäre es schon sinnvoll, wenn man die in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format übertragen könnte. Vielleicht könnte man, denke ich, ein Stückchen weiter als der Gesetzgeber, sich mal Gedanken machen unter den einzelnen Hackerspaces oder den Hackerspaces-Vereinen, ob man da nicht eine Art Standard mal entwickelt. Vielleicht sogar einen offenen Standard. Macht meines Erachtens nach Sinn in dem Fall. Ich denke ja auch, dass die Leute, die dem CCC nahestehen, vielleicht gerade auch auf dem Gebiet mit gutem Beispiel vorangehen wollen. Es gibt ein Widerspruchsrecht, ne? Aber auch da ist die ganz herrschende Meinung, Mitgliederdaten darf der Verein zur Mitgliederverwaltung und zur Beitragserhebung verarbeiten und da darf das Mitglied auch nicht widersprechen. Dann gibt es eine interessante Regelung über Schadensersatz. Die habe ich erst zum Schluss des Vortrages mit reingetan. Da geht es nämlich um die Frage, wenn das Verstöße gegen dieses Datenschutzrecht gibt, hat denn der Einzelne da Möglichkeiten sozusagen, was zu machen? Ja, er kann einen materiellen Schaden geltend machen. Da ist natürlich der Nachweis immer manchmal recht schwierig. Aber er kann auch immateriellen Schaden geltend machen, wobei man sagen muss, zumindest in Deutschland wachsen beim immateriellen Schaden, der früher mal so unter dem Stichwort Schmerzensgeld lief, wachsen da die Bäume nicht in den Himmel. Also eine Rufschädigung oder dergleichen ist da schwer zu erheben. Natürlich, wenn die Daten alle weggekommen sind und irgendwo in Darknet auftauchen oder so, klar. Ja? Nee, habe ich keinen Erfahrungswert. Habe ich keinen Erfahrungswert zu. Die Sache ist ja die, ich hoffe mal, dass kein Verein auf die Idee käme, alle Adressaten des Newsletters ins CC zu schreiben. Ja? Okay, dann kann er sagen, okay, ich muss jetzt ständig, weil ich ja diesen Newsletter kriege, ständig das Ding in den Spam-Ordner
darum
verschieben.
Ist eigentlich auch. Also die Frage war, also konkreter Verein, jemand beschwert sich, er sei immer noch in den Newsletter eingetragen, wolle aber da weg und wenn das nicht sofort geschehe, dann müsste er seinen Anwalt einschalten.
Ja, also erstens, also da fürchte ich, wenn der Mensch Geld haben will, dann muss er das im Zweifelsfall dem Amtsrichter oder sogar dem Richter am Landgericht klar machen, worin denn dann sozusagen seine Belastung besteht, ja? Und das Zweite ist, der Verein kann auch in der Satzung vorsehen, dass gewisse, sagen wir mal, Informationen Pflichtinformationen sind. Bei uns war es also so, dass wir die Einladungen, also bei den freien Softwarefreunden, dass wir die Einladungen zu den Mitgliederversammlungen elektronisch versandt haben. Und da musste, auf der Liste wurde auch jedes Mitglied eingetragen. Aber das war auch eine Liste, da durfte nur der Vorsitzende bzw. Stellvertreter sozusagen drauf posten. Nämlich immer die Einladung an die Mitgliederversammlung. Selbst der Bericht der Mitgliederversammlung ist dann auf einer etwas allgemeineren Mailingliste gelaufen. Da waren aber auch keine wesentlichen personenbezogenen Daten enthalten, außer wer zum Beispiel zum Vorsitzenden gewählt wurde. Moment. Veröffentlichung von Fotos. Das habe ich eigentlich nur reingetan, weil ich das ja eigentlich bei CCC-Veranstaltungen sehr wohltuend empfinde, aber auch bei anderen Veranstaltungen so aus der Filterblase, dass man, bevor man fotografiert wird, immer da gefragt wird, einem mitgeteilt wird, warum man fotografiert werden soll und gefragt wird, ob man mit der Veröffentlichung und so weiter einverstanden ist, finde ich sehr wohltuend, finde ich sehr gut. Selbst wenn man da nur so als Teil einer Menschengruppe fotografiert wird, wird man gefragt. Es gibt noch immer das sogenannte Kunsturhebergesetz. Dieses Kunsturhebergesetz war der Vorläufer des Urhebergesetzes. Und von diesem Kunsturhebergesetz sind übrig geblieben, als man das Urhebergesetz geschaffen hat, die Paragraphen betreffen die Veröffentlichung von Fotos, insbesondere Paragraphen 22, 23 des Kunsturhebergesetzes. Und da kann man sagen, Grundsatz ist, Fotos dürfen nur mit Einwilligung veröffentlicht werden. Die Frage ist jetzt, die natürlich Juristen stellen, gilt das Kunsturhebergesetz noch? Oder ist das durch das Datenschutzgesetz, die datenschutzrechtlichen Regeln sozusagen abgelöst worden? Das ist eine interessante juristische Frage. Praktisch bedeutet es aber nichts, weil es geht hier um die Veröffentlichung der Fotos. Es geht nicht um das Machen von Fotos, zum Beispiel als Lichtbild für einen Vereinsausweis. Und über die Verarbeitung der Fotos. Darum geht's nicht. Aber wenn so ein Verein, verdiente Mitglieder auszeichnet und das auf seiner Vereinsseite groß dokumentieren will, dann sollte er die verdienten Mitglieder vorher fragen, bevor die sich fotografieren lassen. Meistens sind sie da ganz willig. Außer in gewissen Kreisen. So. Was ich noch empfehlen kann. Es gibt eine Broschüre, des der nordrhein-westfälischen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit. Die heißt Datenschutz im Verein, nach der Datenschutzgrundverordnung. Die ist sehr umfangreich und vor allen Dingen, was interessieren dürfte, sie enthält zahlreiche Muster im Anhang. Wie man zum Beispiel das ein oder andere, ne, zum Beispiel diese Verarbeitungsgeschichte da regelt. Sollte man sich angucken, kann man sich im Internet einfach runterladen. Das gilt auch für Nicht-Nordrhein-Westfalen. Möglicherweise könnte man auch bei seinem eigenen Landesdatenschutzbeauftragten oder der Datenschutzbeauftragten mal nachgucken, ob die eine ähnliche Broschüre haben. Und damit bin ich fertig.